Hallo und herzlich willkommen zu Chaos Radio München, Folge
43.
Dieses Mal soll es über Freifunk München gehen. Dazu sind wir hier dieses Mal zu viert im Münchner CCC-Studio im Keller. Ich begrüße mal meinen Co-Moderator, Heinz.
Hallo.
Und die zwei Gäste dürfen sich auch noch vorstellen.
Hi, ich bin der Chris.
Ich bin der Ole.
Und zusammen sind wir alle bei Freifunk München aktiv, unterschiedlich lang, dazu nachher gleich. Wir haben uns gedacht, es soll jetzt mal eher nicht so technisch werden, dafür gibt es einen komplett eigenen Podcast unter ffmuck.net/podcast. Da gibt es bisher zwei Folgen, das hier ist da jetzt sozusagen die, als Zweitveröffentlichung, als die, auch die dritte Folge. Und den Anfangsteil, also so diese ganze, wie hat das in München angefangen, müssen wir das so gar nicht jetzt mal umdrehen. Da bin ich jetzt nicht ich sozusagen der Moderator, sondern Ernst allein, weil ich sozusagen der Interviewte bin.
Genau, weil hier ist das Problem, dass der Andi hier mit am längsten dabei ist von uns allen, der jetzt Freifunk in der sehr frühen Phase miterlebt. Und ja, Andi, du hast erzählt, als du nach München gekommen bist, irgendwann mal aus dem tiefsten Ries, dass du dann dich hier gleich mal für Freifunk sehr interessiert hast.
Ja, ich hatte halt damals auf dem Land TM das Problem, dass es kein DSL gab in dem Dorf, in dem ich gewohnt habe. Und Internet gesucht und eine der üblichen Anlaufstellen war dann halt freifunk.net und habe dann sozusagen das Freifunk Donau Ries gegründet, in Anführungsstrichen, was auch nur aus einem Wiki bestand und ich glaube, Spitze waren wir mal zwei Leute. Ich glaube, die Domain gibt es immer noch. Anderes Thema. Das ist halt nicht so richtig ans Laufen gekommen. Vor allem deswegen, als man dann bei mir am Ort mal so weit durch war, dass man mal irgendwie auf die Kirche einen Access Point so stellt und so, hieß es, ja übrigens, in zwei Monaten macht dann die Telekom jetzt auch mal bei uns DSL. Und dann hat sich das natürlich auch niemand mehr angetan.
Ja. Also ihr hättet quasi wirklich mit Freifunk auf den Kirchturm gedurft bei euch, aber habt es dann nicht mehr umgesetzt.
Ja, ich war halt beim Bürgermeister, hatte dem das mal vorgestellt und so und wollte das da halt an, aber das hat sich dann eben nicht mehr rentiert.
Ja. War da schon ganz schön weit eigentlich prinzipiell. Also auf Kirchtürme sind wir in München hier noch nicht. Ja, genau. Und dann bist du nach München gekommen?
Genau, und bin dann hier beim Münchner CCC gelandet. Also ich kannte den CCC halt von den Kongressen her schon. Und damals gab es halt noch keine eigenen Räume oder sonst irgendwas, sondern das gab ein monatliches Treffen in irgendeinem Bürgerbüro von einem Politiker. Und gleich am ersten Treffen, wo ich da war, sind dann so ein paar Leute da gewesen, die meinten, ja, es wäre doch mal ganz toll, hier eigene Räume zu machen. Und so hat sich dann halt eine Gruppe dann regelmäßig getroffen und irgendwann hat man sich halt überlegt, okay, an was arbeitet man denn so gemeinsam? Und da kommt auch die erste Wiki-Seite sozusagen, worüber ich das datieren kann. Und zwar war das Anfang 2008 bei uns auf der Projekte-Seite im Münchner CCC-Wiki, habe ich dann mal Freifunk eingetragen als Projekt zusammen mit OpenStreetMap, was ich auch über Freifunk kennengelernt hat, aber das verweise ich jetzt euch einfach mal auf eine entsprechende CRM-Folge, wo wir uns um OpenStreetMap unterhalten. Ja, wir haben da halt einen Wiki also ich kam halt hier nach München. Es gab schon die Domain münchen.freifunk.net, die hat dann auf das Freifunk-Wiki, also das allgemeine Wiki unter Wiki-Freifunk.net, weitergeleitet und da dann war halt eine Tabelle von 20 Leuten mit Postleitzahlen und die angeblich irgendwelche Knoten betreiben.
Aber es gab jetzt nicht irgendwie, waren die auch auf einer Karte eingetragen, also konnte man da als Nutzer die ganze mal nutzen oder?
Nee, das ist rein Postleitzahl, Verbindungsstellenart, wobei da bei jedem DSL oder DSL-Fragezeichen drin stand. Okay. Und dann stand bei noch einem einen Nick und dann eben eine Mailadresse. Und ich glaube, also ich fand es halt blöd, dass man die nicht alle erreichen konnte und habe dann gab es die München Freifunk-Mailingliste da schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Nee, wir haben die dann lokal auf CCC-Hardware im Prinzip aufgesetzt, auch das Wiki da auf CCC-Hardware aufgesetzt. Aber damals, es gab dann noch eine weitere Person aus dem Club, hier aus dem Münchner Club, die da mitmachen, also die hauptsächlich dann mitmachen wollte, unter dem Pseudonym X bekannt. Und ja, wir haben uns halt gemeinsam drum gekümmert, so in Anführungsstrichen. Und dann halt mal so ein bisschen versucht, die Community aufzubauen. Also einmal, dass man halt diese ganzen Mailadressen da entweder auf die Mailingliste eingeladen hat oder sie auch einfach draufgesetzt hat. Mhm. Und dann das Verfahren war damals halt immer so, okay, jemand möchte ein Treffen, dann macht man eine Terminumfrage und jemand muss ein Lokal vorschlagen. Dann ja, eignet man ja sich auf eben Termin und Ort, trifft sich und danach gab es halt so ein paar Notizen im Wiki, die man dann wieder über die Mailingliste geschickt hat.
Okay, das war jetzt dann quasi 2008 bis 2014 lief es dann immer so weiter, oder? Aber das ist dann irgendwie eher mehr vor sich hingetümpelt und ging also im Vergleich zu Freifunk München jetzt.
Also es war halt einfach nicht der Druck da. Also ja, so im Vergleich zu anderen Städten gab es halt in München immer DSL, mhm, relativ preisgünstig, und wir hatten halt nicht dieses Opal-Problem wie die Berliner oder andere Städte in den neuen Bundesländern, sondern die Leute sind halt relativ einfach immer an Breitbandanschlüsse gekommen, und deswegen war da halt hier der Druck in München nie so richtig da.
Mhm. Ja, also grundsätzlich für Internet zu Hause zu bekommen, da ohne Freifunk war das technisch möglich. Ja, aber
vor allem auch bezahlbar.
Aber trotzdem ist ja bei Freifunk grundsätzlich der Wunsch da nach einem freien, offenen Netz, wie man jetzt auch sieht. Nur damals war vielleicht aus irgendwelchen Gründen das halt der breiten Masse überhaupt nicht bekannt oder eigentlich auch völlig, also nicht so.
Also zum einen war der Bedarf nicht da, zum anderen waren wir halt auch einfach, also es wurden da halt auch, also man hat sich zum Beispiel entschieden, ja okay, der CCC, der schreckt ja eher so normale Newbies ab und hat deswegen, ist dann da halt nicht als CCC aufgetreten, so in der Art, sondern halt die Freifunk-Initiative für München, da sind zwar ein paar CCler dabei, wenn man auf der Mailingliste dann gesehen hat, da gab es dann schon Leute, die mit ihrer CC-Adresse dann auch geschrieben haben. Aber es ist nach außen hin nicht sofort ersichtlich gewesen, dass das jetzt ein CCC-Projekt in dem Sinn ist. Und das hat halt auch eigentlich im Nachhinein intern dafür gesorgt, dass innerhalb des CCCs überhaupt nicht bekannt war, dass es dieses Freifunk-Projekt gibt.
Ja. Okay, gut. Dann ist es quasi bis 2014, ja, kann man sagen, so vor sich hingedümpelt. Und dann im März 2014 ist dann der Ole plötzlich aufgetreten.
Ja, das stimmt. Ich bin mir nicht mal ganz sicher heute, wie es gelaufen ist, ganz genau. Entweder war das.
Bist du zuerst im Club aufgeschlagen und sagtest, nee, du wolltest Freifunk machen, oder du bist wegen Freifunk im Club gelandet?
Genau, so worum war es. Also, ich habe zuerst vom Freifunk-Projekt gehört, irgendwo in den Medien. Und habe mir gedacht, das ist eigentlich ein sehr geniales Projekt, da will ich mitmachen. Dazu muss man sagen, ich war ganz früher, das hat es weitaus vor Freifunk gegeben, mal Mitglied bei Phon.
Na, das gab es nicht vor Freifunk. Also das,
okay,
war aber,
oder war ein Parallel?
Parallel, also die haben sich, Phon hatte sich damals in Deutschland so eine Aktion mit, du kannst es dir kostenlos an deine Adresse ein, ja, Phonera hieß es dann, es war so ein kleiner OpenWRT-Router. Genau. Bierdeckel groß im Prinzip, genau, ja, zuschicken, und natürlich haben alle Freifunker da sich das abgestaubt, ihre eigene Firmware draufgeschrieben und ja, genau, geschoben und das dann als Freifunk-Ding benutzt. Aber es war halt so kommerzielle, Freifunken kommerziell im Prinzip.
Ja, genau, also auf jeden Fall an diesem Projekt habe ich früher schon mal teilgenommen. Da dachte ich mir, das Freifunk ist ganz ähnlich gestrickt, dient der Allgemeinheit und auch im Hinblick auf ja, ich sag mal, die ganze Snowden-Affäre und etc. War es mir dann auch wichtig, aus diesen Beweggründen eigentlich ein freies, anonymes Netz zu schaffen oder zumindest mitzumachen. Und dann habe ich aufgrund der Tatsache eben mal versucht zu googeln oder rauszufinden, ob es sowas in München schon gibt. Und es gab es ja schon zu dem Zeitpunkt. Also es waren irgendwie so eine Handvoll bis 10 Knoten online, auch laut Karte. Das konnte man also in dem Wiki, das auf der eigenen Freifunk-Hardware sogar lief, zu dem Zeitpunkt auch nachschauen. Und dann habe ich eben versucht, mal mich da reinzuarbeiten. Und das hat sich halt leider herausgestellt, dass das extrem sperrig war, das ganze Thema. Also das ging
die nicht. Anleitung damals ist, ja, also das Vorgehen damals war halt okay, ah, du möchtest einen Node bei uns machen, ja, schau dir erstmal OpenWRT an. Und dann gibt es hier so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit drei verschiedenen Varianten, wie man das über die Kommandozeile, über das eine Webinterface und über das zweite Webinterface machen kann. Und ja, dann installieren auch dieses und jenes Pakete. Es war halt nicht so jetzt diese, also, es gibt eine fertige Datei, die du runterlädst und als Firmware-Update einspielst.
Es war für jemanden ohne technischen Hintergrund nahezu unmöglich.
Genau, und das ist mir an der Stelle klar geworden. Und ja, dann ist es halt langsam losgegangen, einfach mit Diskussionen, wie man sowas so umgestalten kann, dass es nicht jemanden braucht, der tief technisch drinsteckt, aber eben trotzdem teilnehmen kann an einem Freifunkprojekt. Also jetzt ohne großartig, ich sage jetzt mal, naja, Kommandozeile.
Die wichtigste Ressource, muss man eben ganz klar sagen, in dem ganzen Freifunk sind eben viele Router und viele Leute, die mitmachen. Und wenn man so eine hohe Einstiegshürde hat, dann ist es eben kontraproduktiv.
Ganz genau.
Genau. Ja, das war dann auch der Punkt, wo Chris und ich dazu gestoßen sind.
Genau, wir haben den Ole ja hier im Club empfangen und haben mit ihm geredet, auch über unsere Amateurfunkstation und so. Irgendwie sind wir dann aufs Freifunken gekommen.
Bei euch war es konkret genau andersrum. Ihr wart schon im Club und seid so zum Freifunkprojekt dazu gekommen. Genau.
Weil bis zu dem Zeitpunkt gab es immer nur den Freifunkbeauftragten Andi hier im Club und sonst niemand.
Genau. Es gab eine Antenne, da stand Andi drauf. das ist also diese Freifunkantenne.
Ja, die eine in ganz München. Naja, ja.
Naja, und keine Ahnung, irgendwie Ole, also mit dem Ole haben wir uns unterhalten und dann haben wir eben gesagt, ja cool, dann sind wir schon zu dritt oder zu viert, die Lust haben, da jetzt mal richtig Gas zu geben. Und dann haben wir eben versucht, mal so einen Status Quo zu bilden und wie man das eben dann weiterbringen könnte. Mhm. Also eben, wie kann man es so stricken, dass es möglichst viele Leute interessiert, was machen andere Communities in Deutschland so. Und
also man muss halt sagen, dass ich in der Zeit halt viel auch getan hatte. Bei mir war es in der Zeit halt auch so, dass das dann irgendwann, ja, es geht nichts voran, lass es halt mal so nebenher dümpeln. Mhm. Und daher kam das halt auch erst mit so nur On-Demand-Treffen und ich glaube, am Ende hat da schon ewig kein Treffen mehr stattgefunden oder sowas.
Ich glaube, nee. Zwischen 2012 und 2014 war quasi gar keins.
Der Mailingliste war auch nichts los, aber es waren einige Leute subscribed und als man dann mal was geschrieben hatte, dann kam auch Feedback. Also die Leute, die haben schon die Mails auch gelesen und dann kam auch Feedback.
Ja. Und in der Zeit gab es dann aber halt immer mehr so Beispiele. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich mal bei den CCC-Kollegen in Hamburg war, und mir die dann deren Erfolgsstory erzählt haben, die hatten halt damals zwei, drei Jahre vorher schon dieses Wachstum, wie wir es jetzt haben. Mhm. So, und die waren auch, glaube ich, die ersten, die erste größere Stadt, die das Gluren-Konzept dann eben so, wie es jetzt eigentlich auch fast Standard in den Freifunk-Communities dann übernommen haben. Ja.
Also mal vereinfacht kurz gesagt, ohne technisch zu werden, bei Gluren ist das Prinzip, dass niemand den Knoten sich hinstellt, ihn eigentlich nahezu fast nicht mehr konfigurieren muss, nichts mehr nur noch dem Knoten Namen geben, ein paar ganz wenige Einstellungen vornehmen muss und soll. Und dann verbindet sich eben der Knoten mit einem Gateway und so wird das Netz dann eben über das Internet aufgebaut. Das ist so das Grundprinzip davon. Und das ist halt
mit Gateway meinst du konkret diesen Tunnel-Server?
Genau, und die Supernodes, wie man sie auch nennen kann.
Und das war eben ein ganz großer Diskussionspunkt, eben, weil das bestehende Netz, das hat eben die Philosophie gehabt, dass es Links eigentlich nur über die Luft herstellen soll. Also es
gab schon auch einen VPN-Server, der aber nirgends, so gut wie nirgends dokumentiert war und du musst dich dann eben mit der einen anderen Person, mit der ich das halt gemacht hatte, X, dich unterhalten und da die Schlüssel austauschen. Das war nicht so, du lädst das Image runter und das ist schon alles fertig eingestellt und du kannst den VPN-Server, den die Community betreibt, oder einfach mitbenutzen.
Genau, und eben State of the Art war eben dieses Gluren oder ähnliches, wo man sagt, okay, man installiert neues Image und man kann eben auch Verbindungen zwischen Knoten nicht nur über die Luftschnittstelle, also komfortabel nicht nur über die Luftschnittstelle, sondern eben auch über das Internet. Und das ist eben auch so eine Philosophiegeschichte, weil es eben auch in der Freifunk-Community sagen wir mal Hardliner gibt, wo man sagt, Meshes dürfen nur über die Luft oder sollen nur über die Luft zustande kommen. Das ist aber so in München rein aus geografischen Gründen halt einfach schwierig umzusetzen, weil es halt einfach durch Häuserschluchten oder so
es ist in jeder so voll vermaschten Netz. In jeder Großstadt ist es halt viel, viel schwieriger als auf dem Land, wo du halt viel, viel mehr Luft zwischen den Häusern hast sozusagen, wo dann die Funkwellen auch durchkommen.
Genau. Und nach einigen Evaluierungen, was es eben so gerade auf dem Markt sozusagen, also auf dem Firmware-Markt für Freifunk gab, haben uns dann irgendwie dazu diskutiert, dass man eben diese Schrotschussmethode sozusagen.
Es wurden ja sogar zwei ausprobiert. Das war ja
Clone. Das Meshkit habe ich nochmal gegenüber gestellt.
Noch also das war dann so Endes. Kurz, um zeitlich nochmal einzuordnen, ist da jetzt sind wir hier gerade so im
August schon?
Nein, noch nicht. Ja, noch nicht. So zwischen März und August 2014 war so die Orientierungsphase.
Ja. Genau, da wurden dann testweise diese Infrastrukturen mal aufgesetzt von diesen zwei Alternativen. Rumprobiert, wäre halt Erfolg, Firmware zu bauen überhaupt, Gateways aufzusetzen.
Also das waren tatsächlich so die ersten wirklichen eigenen Schritte in diese neue Richtung.
Die haben uns einigermaßen regelmäßig getroffen. Oder sogar regelmäßig.
Ja, das ist so ziemlich regelmäßig einmal im Monat gewesen. Ja. Oder spätestens.
Ja, und das war, glaube ich, auch so ein Punkt, was auch wieder so, was man eigentlich nur empfehlen kann. Also für mich war dieses fester Termin, Leute können sich das als Serientermin in den Kalender eintragen, als reines Freifunk-Informationstreffen eigentlich schon auch ein Grund, warum das auch mit jetzt dann so abging, in Anführungsstrichen.
Ja, natürlich, weil die interessierten Leute, die kommen dann, das ist propagiert, diese Termine sind überall bekannt. Es kommen die Leute und die installieren dann eben dann im Anschluss auch einen Router daheim, ne?
Genau, also zur Info, das unser regelmäßiges Treffen ist dann eben seit August 2014 immer am letzten Mittwoch im Monat in den Räumen von Münchner CCC, die Schleißheimer Straße 41. Und bei dem Treffen ist jetzt wirklich ein allgemeines Treffen. Ganz klar, ganz am Anfang, als wir noch eine kleine Gruppe waren, war es natürlich sehr technisch.
Ja, aber trotzdem, ich war halt so begeistert, dass so viele Leute dann jedes Mal da waren im Vergleich zu den früheren Treffen.
Ja. Ja.
Also da waren wir halt zu 5, 6 oder sowas.
Ja. Und jetzt mittlerweile, also jetzt hat sich das quasi etabliert, dass es quasi so unser Informationstreffen, Informationsveranstaltung wird, wo halt wirklich interessierte Menschen, die offene Fragen haben oder die von uns beantwortet werden. Und danach ist immer so ein sehr nettes Stay Together, wo alle da sitzen, miteinander ratschen, ihre Ideen und Probleme und so weiter diskutieren. Und also das ist wirklich immer, bis mindestens Mitternacht sind hier mindestens 20, 30 Leute immer in den Räumen. Schon nicht schlecht.
Ja, und damals war es eben echt überwältigend, dass es sich irgendwie 5 bis 10 Leute regelmäßig getroffen haben. Und eben da.
Das wurden ja auch immer mehr gefühlt. Ja. Also
das ist aber auch wichtig, weil das ist so.
Und die Leute sind wiedergekommen.
So eine das ist so eine kritische Masse von einem harten Kern, die an diesem Problem gearbeitet haben. Und daraus ist eben dieser Schwung auch entstanden, den wir jetzt spüren.
Ja. Ja. Ich denke, wie du gerade schon sagtest, Snowden war da schon auch nochmal ein Mitpunkt. Warum es jetzt da dieses Mal dieser neue Anlauf da so gut funktioniert hat.
Als man plötzlich gemerkt hat, dass man seinem Netz nicht mehr trauen kann, dann muss man es wieder sein eigenes bauen.
Ja, und die Leute waren halt vielleicht auch umgänglich, sagen wir mal, und dann hat jemand noch jemand weiteren mitgebracht und so weiter. Also das lief dann irgendwann wie von selber. Und irgendwie hat man es dann doch mal hingebracht, dass man sich dann entschieden hat, wie man es aufziehen will. Also die Entscheidung fiel dann auf Gluon, wie wir es heute kennen. Und es gibt da irgendwie so einen Meilenstein, Anfang September gab es so es gab dann auch eine Website, ja. Mhm. Also nicht nur ein Wiki, sondern eben auch im Sinne von dieser, man schränkt die Einstiegshürde, man ist ja ein bisschen anschaulicher, sagen wir mal, für Menschen, die noch nichts mit Freifunk am Hut haben, haben wir auch eine Website aufgesetzt. Und dann gab es die News, Testbetrieb gestartet und dann gab es erstmal ganz lange Testbetrieb.
Genau.
So, 6. September 2014 war das.
Das war.
Ja, das war geprägt durch viele Schritte nach vorne, ein paar auch wieder zurück natürlich.
Ja. Ja, der Running Gag war dann, wann denn der Testbetrieb endlich aufhört. Keiner hat sich getraut, zu sagen, dass der Testbetrieb vorbei ist. Ja. Der lief dann relativ lang.
Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Testbetrieb, der war ursprünglich eigentlich nur ein paar wenige Knoten gedacht und aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat sich das Ganze rumgesprochen und am Schluss waren es, mehrere hundert Knoten auf jeden Fall schon im Testnetz. Und
was dann auch später das Beenden des Testbetriebs auch nicht wirklich einfacher gemacht hat. Okay, aber da kommen wir dann später noch dazu. Ja. Also der Testbetrieb lief dann ein paar Monate auf jeden Fall. Ich persönlich bin dann auch erst ein bisschen später in den Testbetrieb eingestiegen. Ich habe dann auch schon mal einen Knoten bestellen müssen und es war dann auch irgendwann im Oktober oder so. Habe ich dann bei mir zu Hause meinen ersten in Betrieb genommen, habe ihn dann angeschlossen und der läuft auch immer noch fleißig. Es wurden dann später noch ein paar mehr. Es macht ein bisschen süchtig, Freifunk manchmal, aber muss man aufpassen. So Hardware schnell bestellt, die kostet ja fast nichts. Genau, das war dann eben September und dann hat das Testnetz ein bisschen gewachsen. Dann kam dann zum Beispiel im November 2014 kam dann der wie der geheißen, von der Make Munich.
Severin,
genau. Kam auf uns zu und hat gefragt, hey, wollen wir nicht die, also Make Munich war eben eine Veranstaltung in der Tonhalle am Ostbahnhof.
Kunstpark Ost.
Kunstpark, genau, also eine mittelgroße Halle war das eben, wer sie nicht kennt. Und da war eben so, hey, da war eben diese Maker-Messe, die Maker-Fair München, wollt ihr nicht, oder wollen wir nicht das mit Freifunk ausstatten? Das war dann so quasi so das erste Mal, dass wir irgendwie was Größeres Öffentliches mit Freifunk benutzt haben.
Ja,
da
kam
ein bisschen Panik auf am Anfang.
Ja, also zwischen diesem Testbetrieb gestartet und dieser Anfrage dann irgendwie Mitte Oktober oder wann das war, da waren natürlich auch wieder einige Treffen dazwischen und oh ja, läuft stabil, läuft schnell genug, welchen Grad der Verschlüsselung nehmen wir für den VPN-Tunnel her, damit es performt und so weiter und so fort. Und dann kam auf einmal jemand daher und hat gesagt, ja, da hier Halle, da passen irgendwie 3000 Leute rein und 2 Tage und das wäre voll cool. Und dann ist natürlich, sagen wir mal, der Zwiespalt. Einerseits will man natürlich die Publicity in gewisser Weise mitnehmen, andererseits will man natürlich auch selber benchmarken, wie es performt. Dann sind natürlich bei uns auch immer viele Leute dabei, die halt einfach gerne sowas machen, so einfach Macher. Irgendwie Hardware irgendwo an die Decke schrauben und verkabeln und so, das ist ja auch immer cool. Und im Endeffekt haben wir dann gesagt, ja okay, wir probieren es einfach ohne Gewehr. Und wir haben dann auch vollen Support von den Jungs und Mädels von der Make Munich bekommen. Haben da auch in der Tonhalle ein bisschen die Verkabelung neu geplant.
Ja, die technische Leiterin war nicht so amused, dass wir ihre WLAN-Router abgestöpselt haben, damit unsere besser performen.
Aber im Endeffekt war es ein voller Erfolg. Also.
Ja, wir haben uns dann, also wir hatten auch, weil die Entscheidung relativ spät war und wir hatten auch eigentlich offiziell gar keinen Stand auf der Make, also deswegen haben wir uns netterweise, hatten dann die Kollegen von AJAP.
Danke nochmal.
Ja, danke Chris.
Es gibt da gewisse personelle Überschneidungen.
Genau, wir hatten nämlich schon einen Stamm mit unserer Strickmaschine auf der Make und dann haben wir uns den einfach mit den Freifunken geteilt, also mit uns selbst.
Ja, voll nett.
Ja. Nee, das war dann wirklich spannend zu sehen. Also wir hatten, ich glaube, so 8 bis 9 Knoten dann. Also in der Halle selbst waren 6 Knoten, oben auf der Empore waren nochmal 8, waren nochmal 2 und vorne an der Kasse, vorne an der Kasse war nochmal einer. Und haben dann da auch genau 9. Haben dann auch Flyer verteilt und so. Und es war echt interessant zu sehen. Es war halt so, okay, wir haben irgendwie 2 davon haben einen Ablick bekommen und die anderen haben dann per Funk vermischt. Und das war echt interessant zu sehen. Also wir haben die oben an dem Trussing befestigt und dann so, okay, jetzt öffnen die Pforten und jetzt schauen wir mal. Und dann plötzlich so blub, blub, blub. Also damals war unser Knotengraph, den man sieht, der war noch recht übersichtlich mit, keine Ahnung, wie gesagt, so 30, 40 Knoten. Mhm, und genau. Das sind diese 8 Knoten, die alle voll vermescht waren. Und plötzlich ein riesiger Knubbel in der Mitte mit plötzlich Massen an Clients mit, keine Ahnung.
Ich glaube 110 oder 120
war 120 irgendwie. Clients, das war für uns halt damals so, wow. Okay, aber es hat stabil funktioniert. Okay, man muss natürlich sagen, als 120 Leute online waren, war das, kommt beim Netz jetzt, also irgendwie YouTube-Videos ging nicht mehr, aber es war für WhatsApp oder sonst irgendwas oder ähnliches, war es völlig benutzbar und problemlos, auch ein bisschen, und Surfen ging auch noch problemlos.
Und das waren damals die kleinen DP-Links.
Ja, genau, das waren wirklich, also das, da waren wir, also wir waren von diesem Lasttest sehr positiv überrascht. Positiv überrascht waren wir nicht, das Ergebnis war auf jeden Fall sehr positiv, also es gab keine größeren Schwierigkeiten. Ja, das war dann so durch diese Publicity, ich weiß noch, das nächste Freifunktreffen dann am Mittwoch drauf, das war, also im letzten Mittwoch im Monat drauf, waren plötzlich einige mehr da. Also das Flyer-Verteilen, diese erste große Publicity da im November 2014 hat dann schon so ein bisschen Schub gegeben und ja, obwohl wir immer noch im Testbetrieb waren.
Dieser Testbetrieb. Naja, dann irgendwie kam man dann so in eine Mühle rein, wo wir immer noch drin sind. Also es eben weil es auch in anderen deutschen Städten gibt, liest man es halt in größeren Zeitungen immer mal wieder und so und in anderen Medien und dann auf einmal kam der erste Radiobeitrag. So BR2 hat bei uns angefragt.
Nee, nicht der erste.
Ja, aber also der erste der Neuzeit, sagen wir mal.
Ja.
Der erste des neuen Freifunks. 2014, und das war natürlich auch aufregend, dass da jemand kam und was wissen wollte, der jetzt nicht was mit Technik zu tun hatte, sondern man sollte es erklären für alle.
Und was gar nicht so einfach war.
Natürlich auch eine, sagen wir mal, eine Plattform, und man will jetzt diese Chance natürlich nicht vertun, und ja, war schon aufregend auf jeden Fall.
Wart ihr damals schon in dieser Presse-Ding im Club mit drin?
Schon, gell?
Ja. Ja. Also da hattet ihr schon die Erfahrung.
Das schon, aber natürlich weiß man, also, aber noch nicht mit dem Thema Freifunk. Ne? Man weiß dann immer auch nicht, wie der Interviewende reagiert. Dann gibt es natürlich auch immer diese Fangfragen oder sagen wir, diese typischen Fragen zum Thema Freifunk hier und.
Wie ist denn das mit der Störung?
Ja, und so weiter. Da, wo man sich natürlich jetzt mit der Zeit erst reinarbeiten muss, wie man da konsequent eine gute Antwort parat hat. Ja.
Und war das dann dieser Beitrag, wo es dann der an einem Mittwoch gesendet wurde und mit der Ansage, geht heute Abend rein, oder war es dann erst der im Januar?
Ich glaube, das war sogar der. Ja. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Also der Titel war freies, kostenloses Internet für alle. Bayern startet im Notizbuch Service Bayern 2.
Ja, genau. Und dann, gut, dann kam Kongress und Weihnachten dazwischen. Da war dann erstmal ein bisschen Pause. Aber
ja,
ging dann recht schnell weiter dann im Januar, weil dann haben wir nämlich beschlossen, oder einige von uns, dass es eben aus Gründen von Vorteil wäre, also man muss sagen, Freifunk ist eine komplett private Initiative, das heißt von privaten Einzelpersonen. Das heißt, keine Ahnung, damals war es so, der Ole betreibt ein Gateway, du weißt gar nicht, hast du ein Gateway gehabt?
Ja. Nicht nur eins.
Die Leute betreiben ihre Knoten, der Nächste, dem gehört die Webseite und so, das war eben alles von einzelnen Privatpersonen in der Hand. Und damals haben wir uns eben überlegt, ob es nicht gerade für solche größeren Infrastrukturgeschichten und ähnliches eben besser wäre, einen Verein zu gründen und dann quasi, dass der Gateway-Betreiber ist und dann mit das nicht an Einzelpersonen hängt.
Ja, und dass das eben alles zentralisiert wird.
Dann. Genau. Also
im Sinne von, man hat einen zentralen Ansprechpartner. Also ja. Sagen wir mal, wenn man gegenüber eine Behörden, Stadt, Firmen oder so auftritt, dann macht das natürlich einen besseren Eindruck.
Ja, auch wenn man eine juristische Person und sowas.
Natürlich,
also gerade ja. Wenn du jetzt auf Kaffeebetreiber zugehst und so, dann ist halt besser, wenn du jemand im Hintergrund, also eine Organisation im Hintergrund hast und nicht das als Privatperson machst und sagst, ja, okay, und als Organisation tragen wir jetzt noch diesen Verein in Berlin da ein und
ja. Genau, das auch was Lokales.
Ja, deswegen haben wir den Freien Netz in München dann gegründet. Gab es eine Gründerversammlung. Der Verein richtet sich ja auch speziell darin, eben aufgrund des Gateway-Betriebs jetzt, also der Verein gehört jetzt nicht irgendwie Freifunk München und andersrum, sondern der Verein unterstützt Freifunk München. Freifunk München bleibt weiterhin eine Privatinitiative. Jeder Knotenbetreiber hat prinzipiell erstmal nichts mit dem Verein zu tun. Genau, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Es waren auch einige, ich weiß nicht, wie viele Gründungsmitglieder es genau waren, 20?
17.
17?
17, ja.
Ja, 17 Gründungsmitglieder, waren auch diejenigen, die wo halt meistens bei den zumindest bei den Techniktreffen vorher immer mit dabei waren. Ja, jo, dann gab es die nächste große Stufe, neben Radio und Zeitungsbeiträgen kam dann sogar das Fernsehen auf uns zu.
Ich glaube, da war nochmal ein zweiter Beitrag in der Woche davor, und dann sind die Kollegen vom Fernsehen genau, auch drauf
gesagt,
und das haben dann direkt danach nochmal
nachgeschoben.
Aber alles immer Bayerischen Rundfunk, also die haben bei Bayerischen Rundfunk, ich glaube, die haben. Jede Redaktion hat da einmal bei uns angeklopft.
Ja, genau. Also die sprechen sie da anscheinend nicht ab. Aber macht ja nichts. Wir erzählen sehr gern.
Genau.
Und na ja, was man vielleicht nur sagen muss, also zu dem Zeitpunkt, Januar 2015, da waren wir auf jeden Fall schon eine echt große Gruppe an Leuten, die sich da regelmäßig damit beschäftigen. Also sonst wäre es auch gar nicht so weit gekommen. Und zwar eben auch, ich sage es immer wieder, also auf verschiedensten Ebenen, ob das jetzt die Technik ist, die das alles im Hintergrund am Laufen hält, aber auch, und das auch immer mehr, und das ist mega cool, eben Leute, die einfach Leute kennen oder gern mit Leuten reden und dann einfach auch alle Hebel und Connections in Bewegung setzen und sagen, hey, stell doch mal so ein Router auf und der Daniel und so, also genau, das ist ja unglaublich, ne?
Mit Daniel meint jetzt den Winzer.
Ja, genau. Ja.
Also der kommt auch wunderbar in diesen Beitrag davor, und ich glaube, als man den mal im Club auf dem Beamer laufen hatte, meinte auch jemand so, wen habt ihr denn da engagiert, damit ihr euch einen Werbespot dreht? Ja.
Nee, also das ist, und solche Verrückte braucht man halt, also das ist,
Ja, letzten Endes gesehen ist ja dann im Prinzip so zu diesem Zeitpunkt auch das in Gauting schon losgegangen, wo dann irgendwann der Kalle angefangen hat, Gauting zu verfreifunken.
Ja, das ist.
Und das ist das eigentlich nochmal. Das Wunder von Gauting, das ist eigentlich nochmal fast einen eigenen Podcast wert.
Freifunkmodellstadt Gauting.
Also ganz kurz, wer es nicht weiß, also in Gauting, da hat eben der Kalle ist da sehr engagiert und hat da viele Menschen angesprochen und ich war selber noch nie in Gauting, aber da gibt es ja anscheinend auch eine große Hauptstraße mit und die ist quasi eigentlich, wenn man die Hauptstraße entlang geht, hat man immer Freifunk, weil die ist komplett vermascht, komplett vernetzt. Der hat sogar die Sparkasse angesprochen, die haben dann 3 Knoten aufgestellt, ohne Ablink natürlich wahrscheinlich. Ja. Daraufhin, das konnte die Raiffeisenbank nicht auf sich sitzen lassen, hat die Raiffeisenbank dann auch noch 2 Knoten aufgestellt und so ging es dann weiter und so hat man richtig gesehen, wie sie dann erstmal 2 so Zellen gebildet haben in Gauting, die immer größer wurden und dann irgendwie in der Mitte zusammengewachsen sind jetzt oder so. Ja. Ich weiß nicht, gab es diesen Gauting-Spaziergang?
Ja, den gab es. Also mittlerweile gibt es Guided Tours in Sachen Freifunk durch Gauting. Ja, also kann man echt nur sagen, das ist echt eine Erfolgsgeschichte und
ja, wie gesagt. Also bloß mal zur Information ein paar Zahlen. In Gauting stehen inzwischen ungefähr 120 Knoten. Und Gauting ist eine Gemeinde, die ist jetzt nicht so wahnsinnig groß. Ich schätze mal, die hat
sagen wir so, wenn wir die Knotendichte, von Gauting in ganz München hätten, dann hätten wir
ein paar tausend Knoten.
Ja, vor allem die ganzen einige. Knoten sehen sich haut. Viele auch einfach alle direkt auf der
Funkstelle.
Ja, also. Und das ist halt eigentlich genau das, was man haben möchte. Und das haben wir halt eigentlich fast nirgends woanders bei uns.
In Gauting ist es möglich, dass die Leute Daten miteinander austauschen, ohne dass es eigentlich Internet benutzt wird, theoretisch.
Genau, also das ist im Prinzip das Ziel erreicht, kann man sagen, von Freifunk.
Genau, das müssen wir jetzt noch auf München hochzoomen. Genau, eben dann kam eben dann der Fernsehbeitrag und dann ging es los. Dann haben wir nämlich tatsächlich irgendwann mal unseren Testbetrieb verlassen. Mehr oder weniger. und zwar, der Grund war, also wir mussten das Netz ein bisschen umbauen, auf ein bisschen andere Struktur und vor allem mussten wir einen Kanalwechsel vollziehen, weil wir waren bis dahin, also wer es jetzt nicht weiß, Freifunk, also WLAN besitzt insgesamt 13 Kanäle in Deutschland, wovon allerdings eigentlich nur 3 bis 4 benutzbar sind, weil so ein Kanal, weil ein Router braucht nicht nur einen Kanal, sondern er belegt immer mindestens 4 Kanäle davon.
Also sagen, er hat in der Mitte so sein Maximum, das was man einstellt, aber das geht in die
Spektrum, anderen Kanäle. Das Spektrum genau. Ist sehr breit, also deswegen kann man eigentlich quasi im Endeffekt
Und wir reden jetzt über das 2,4 GHz.
Genau, bei 2,4 GHz. Man kann quasi eigentlich bei uns benutzen entweder Kanal 1, 6 und 11 oder 1, 5, 8, 13. Allerdings diese 1, 5, 8, 13 Geschichte hat sich in Deutschland nie durchgesetzt, weil doch die meisten bei uns US-Geräte verwenden und den Kanal 13 gibt es in den USA nicht. Deswegen gibt es quasi 1, 6, 11. Sind die 3 Kanäle, die man eigentlich nur sinnvoll benutzen kann.
Wo waren wir davor?
Wir waren auf Kanal 1. Standardmäßig, das war halt einfach so, okay, Kanal 1 ist der erste, nehmen wir mal. Dann haben wir allerdings einige Messungen durchgeführt, viele sind durch die Stadt gelaufen, ich habe mir zu Hause auch ein paar Experimente durchgeführt. Und zwar ist es nämlich so, dass wenn Fritzboxen, wenn man automatische Kanalwahl eingestellt hat und die Fritzbox keinen freien Kanal findet, was in München quasi unmöglich ist, einen freien Kanal zu finden, springt die als Default auf Kanal 1. Während zum Beispiel ein anderer Router, ich weiß nicht mehr, wer es war, auch ein großer Hersteller, ich glaube, es war sogar TP-Link, defaultmäßig dann auf Kanal 11 landet. Und deswegen gab es eben so gewisse Entscheidungen, warum Kanal 1 auf jeden Fall sehr voll ist. Und dann haben wir uns eben auch nach mehreren Absprachen und Abstimmungen dazu entschlossen, auf Kanal 6 zu wechseln. Mhm. Was technisch nicht so einfach ist, weil in dem Moment, wo gewechselt wird, sehen sich die Knoten auf der Funkstelle nicht mehr und das kann eben zu Problemen führen. Und dann haben wir eben auf Kanal 6 gewechselt und gleichzeitig den Testbetrieb verlassen.
Jo. Genau.
Das war auch im Januar 2015. Hat sehr gut geklappt. Und dann sind wir stetig gewachsen. Also dann Kanalwechsel hat man echt gesehen. Mit dem Kanalwechsel kann man nur zu sagen, ist Scouting plötzlich, also der Kalle hat uns angerufen, hey, plötzlich sehen sie, der hat auch schon, hat er eben schon ein paar Knoten aufgestellt und dann haben wir den Kanalwechsel vollzogen auf 6, plötzlich haben die sich gesehen. War da völlig überrascht, hat ihm auch geschrieben, so, hey, was ist denn hier los, was habt ihr gemacht? Habt ihr die Sendeleistung hochgekriegt? So, nee, wir haben nur den Kanal gewechselt und die Bandbreite reduziert und das war alles, was wir gemacht haben und plötzlich,
ja.
Und das war, glaube ich, so ein bisschen so ein Kickstart in Gauting.
War halt unten. Auch weniger Rauschen da.
Ja, ja. Also, das war echt, Hat sich gelohnt, auf jeden Fall diesen Schritt zu vollziehen, auch wenn es technisch sehr aufwendig war und auch einiges in Diskussion gab. Aber es gehört dazu. Ja, und dann sind wir immer weiter gewachsen, bis wir dann im Mai 2015
500 Knoten.
Ja,
genau. Die 500-Knoten-Party.
Ja. Genau, da gab es dann die News offiziell.
Genau, ab dann.
Start des Produktivbetriebs.
Genau,
also irgendjemand hat dann wohl gesagt, naja, eigentlich.
Jetzt nennen wir es so. Also technisch umgestellt haben wir im Januar eigentlich auf Produktivbetrieb, aber dann offiziell den Leuten gesagt war dann am 12. Mai 2015.
Genau.
Zusammen mit den 500 Knoten. Mhm.
Nochmal kurz zum Thema Diskussion, weil du es gerade gesagt hast. Also natürlich, wenn so viele Leute an einem Projekt teilnehmen und sozusagen ja auch jeder Teil des Netzes ist und jeder durch das Mitmachen mit einem Router quasi auch irgendwie ein gewisses Mitspracherecht hat, was denn mit diesem Netz jetzt überhaupt los ist, haben wir eben auch irgendwie versuchen müssen, bei diesen Treffen irgendwie ja, ein Werkzeug zu finden, dass man halt einfach zu Entscheidungen kommt, weil klar, dann sind mal die 10 Leute da, dann sind mal die 15 Leute da. Dann gab es eine gewisse Diffusität in ja, der Entscheidungsfindung und deswegen haben wir uns dann eben auch ein Tool angeschafft, Liquid Feedback, wo es dann eben auch die Möglichkeit gibt, dass jeder, der einen Knoten betreibt und schon mal irgendwie bei einem Treffen da war, Zugang bekommt und dann kann man eben so Grundsatzentscheidungen wie eben so einen Kanalwechsel, wo es ja natürlich technische Gesichtspunkte gibt, aber dann im Endeffekt auch immer verschiedene Meinungen oder Ansichtspunkte und im Endeffekt haben wir eben dann mit dem Liquid Feedback, glaube ich, ein recht gutes Mittel, um mit vielen Leuten komplexe Diskussionen ja, irgendwann mal auch zu einer Entscheidung zu bringen, die mit der jeder leben kann oder leben muss dann eben, weil es eben durch mehrheitliche Entscheidung zu einer Entscheidung kommt.
Das ist gelebte Basisdemokratie.
Genau, also ich denke auch, dass das hier in München, glaube ich, auch eins der Zutaten, dass es hier so glatt abgeht, also ohne recht große, immer wieder aufflammende Diskussionen, sondern es das heißt halt einfach, wenn jemandem was nicht passt, dann können wir das gerne diskutieren und wenn er es unbedingt entschieden haben will, dann wird es eben zu einer Liquid-Feedback-Initiative.
Genau.
Und so eine Initiative kann im Prinzip jeder erstmal starten. Ja.
Genau, also wie gesagt, jeder, der einen Knoten betreibt und auch hier mal erschienen ist, dass man weiß, dass es kein Bot ist oder wie immer, kann da gern mitmachen und hat auch eine Stimme und das Recht, Abstimmungen anzulegen. Und somit kann dann jeder zu seinem Recht kommen, da mitzureden.
Okay, dann August 2015 haben wir dann die 700-Knoten-Schwelle durchbrochen.
Ja, jetzt sind wir schon im August. Also jetzt ging es dann, also es gab keine großen News mehr, sagen wir mal. Es war immer wieder, gab es zwar News, aber es lief eigentlich wie geschmiert. Ja. Wir haben auch immer die Updates mitgemacht, sagen wir, von Gluren und so weiter, was teilweise natürlich auch immer ein bisschen Gefahr mitbirgt. Weil man natürlich nicht weiß, wie sich irgendwelche Änderungen dann konkret in unserem Biotop hier auswirken. Naja, dann kamen zwei große Dinge aufeinander. Das eine war eben die Situation mit den Geflüchteten, wo wir ziemlich schnell ziemlich großes Wachstum hatten und nahezu zeitgleich eigentlich das Ausrollen oder das versuchte Ausrollen von einer neuen Firmware-Version, wo man dann gewisse Diskrepanzen hatten. Wusste man nicht genau, ob es jetzt an der neuen Firmware-Version liegt oder an dem Überschreiten einer gewissen Knoten- oder Nutzeranzahl. Und das war echt eine spannende Zeit und da haben sich auch die Leute, die sich hier bei uns mit dem Backend beschäftigen, echt die Nächte um die Ohren geschlagen.
Ja, das hat man deutlich gesehen an den Augenringen.
Ja. Ja, also muss ich sagen, da hat unser Netz dann eben das erste Mal Schluck aufbekommen.
Genau.
Also es sind immer wieder plötzlich Gateways sind abgestürzt. DHCP-Verbindungen haben nicht mehr funktioniert. Es gab plötzlich gab Schluck auf und das war jetzt eben.
Genau, sagen, woher es kam jetzt.
Genau, und dann es gab eben, wie der Chris schon gesagt hat, weil es ja gleichzeitig einen neuen Firmware-Release gab, hat man erstmal gedacht, dass das daran liegt, hat dann eigentlich alles wieder komplett zurückgerollt, aber es war immer noch da. Der Schluck auf.
Genau, jetzt war die Frage, hat man sich was eingefangen oder war es dann im Endeffekt wirklich das Überschreiten einer gewissen Grenze?
Ja, kam dann am Ende raus, es war das Überschreiten einer gewissen Grenze, kommen wir dann später noch dazu im September. Genau, und dann mit der Flüchtlingssituation, die hat auch, finde ich, sehr gut gezeigt, wie Freifunk schnell, kurzfristig irgendwo Infrastruktur aufbauen kann. Also
ja, da ist man eben wieder, wie ich vorher gesagt habe, bei der McUnit, das sind halt einfach Leute, ja, die gerne anpacken und gerne was machen. Mhm. Die machen halt auch hier mit. Und ich weiß nicht, wann es genau war, da die ersten paar Tage, wo am Münchner Hauptbahnhof recht.
Das war das allererste Wochenende eigentlich. Das, glaube ich, ging so an einem Donnerstag los.
Ja. Ich glaube, wir waren an einem Dienstag, waren wir dann dort und haben da, eigentlich haben wir gedacht, na okay, Hauptbahnhof, da haben wir schon öfter mal ein bisschen überlegt, was man da machen könnte. Wir versuchen jetzt einfach, dass wir da irgendwie ein bisschen Freifunk hinstellen, eben weil es auch quasi die erste Ankunftsstelle von den Leuten war. Und im Endeffekt war es dann super easy. Also es gab dann das Kindermuseum München und einen Tourismusbetrieb und dann noch eine Nachbarin schräg gegenüber, die dann bereitwillig sich erklärt haben, ihren Uplink zu scheren. Und wir haben da echt irgendwie auf ein paar Stunden haben wir dann 3 oder 4 oder 5 Knoten hingestellt gehabt.
Am Abend lief das Netz dann schon.
Ja. Und das war echt beeindruckend. Also dass man einfach auf dieser Welle der Solidarität mitsurfen kann und das dann einfach in ein paar Stunden gebacken kriegt, dass man dann einfach einmal Uplink hat, wo man sich Monate vorher Gedanken gemacht hat, wie man das am Hauptbahnhof überhaupt managen könnte.
Ja, genau. Das ging auf einmal alles quasi von alleine.
Ja, das war echt super. Also die Helfer haben sich gefreut, weil sie dann eben WLAN hatten. Die Flüchtlinge haben sich gefreut, weil sie, als sie ankamen, natürlich erstmal, klar, die SIM-Karte funktioniert hier nicht, erstmal irgendwie Kontakt nach Hause, ja, hey, ich bin hier angekommen. Also war eine gute Aktion, war wichtig, war richtig, und hat echt eigentlich problemlos funktioniert.
Genau, und der Effekt war dann eben, durch das, dass das dann natürlich auch irgendwie weitergesagt wurde, dass uns mehr oder weniger die Türen eingerannt wurden. Ja. Mhm. Es gab ja dann auf den diversen Kanälen, die wir pflegen, also oder auch hauptsächlich Twitter dann, immer wieder Anfragen, hallo, hier Erstaufnahmeeinrichtung so und so, oder Infobus, also diesen Infobus, den es da gab. Wir brauchen hier Internet und Freifunk könnte uns nicht helfen. Und auch von Dörfern oder Gemeinden oder Städten rund um München gab es dann eben auch einige Anfragen und dann hat man auf einmal die Aufgabe, ja, wie können wir das jetzt managen?
Ja, wobei man dazu sagen muss, dass es vorher auch schon Einzelpersonen gab, die das für ihr Dorf, für ihre Flüchtlingsunterkunft im Ort auch schon einfach so mit Freifunk, auch mit unserer Firmware gelöst hatten, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Genau.
Ohne dass jetzt hier das Kernteam oder so irgendwas dafür tun musste. Und das zeigt für mich halt auch mal wieder diese Dezentralität, die in Freifunk einfach so drin ist.
Genau, also das muss man natürlich dazu sagen. Also dieses Ankommen von den Zügen am Hauptbahnhof, das war jetzt nicht der Startschuss von irgendwie Freifunk hilft Flüchtlingen, sondern es war schon in diversen Gemeinden rund um München, zum Beispiel Pullach oder auch mal wieder Gauting, gab es eben auch schon Individuen, oder bei Pullach war es sogar die Gemeinde, die auf uns zukam und gefragt hat, wie könnte man jetzt damit Freifunk irgendwie eine Unterkunft versorgen. Und das war die letzten Monate schon immer Thema und das war schon sehr bemerkenswert, aber jetzt natürlich, wo die ganze Sache hochgekocht ist und fast angebrannt ist, da war es eben einfach nochmal eine ganz andere Challenge, weil man eben dann auch die Leute braucht, die diese Anfragen beantworten, sinnvoll beantworten, auch dranbleiben dann als Kontaktpartner. Und das ist eben, sagen wir, neben diesen ganzen technischen Gesichtspunkten, die wir natürlich immer irgendwie betreuen müssen, ist einfach dieses Handling, dieses Social Media Handling, Public Relations, das ist einfach eine ganz neue Qualität an Arbeit, die wir hier leisten müssen. Aber auch da haben sich dann wieder Leute gefunden, die sowas gern machen und gut machen und auch zuverlässig machen. Und im Endeffekt läuft es eigentlich ganz okay.
Ja. Jo, dann im September war dann der Kurse Leopold. Da hatten wir das Straßenfest in der Leopoldstraße und Ludwigstraße. Da haben wir auch dann einen Stand gehabt. Erstmal grundsätzlich
ziemlich
kurzfristig. Infostand kurzfristig bekommen, war ich ganz cool. Also waren sehr viele interessierte Leute da und habe mir gesehen, dass unser Team war auch gut aufgestellt. Und wir haben mit dann eben auch wieder da ein bisschen Infrastruktur aufgebaut, haben immer jeweils uns ein Konzept überlegt mit drei Routern, also quasi einem Indoor-Router und zwei Outdoor-Routern, immer als Kombination an verschiedenen Geschäften und Läden und so weiter, die eben anzufragen und hey, wollt ihr nicht uns unterstützen? Und so haben wir zumindest nicht den kompletten Kurs Leopold, aber einen Teil davon, also gut die Hälfte, hat man auf jeden Fall immer frei vom Netz gehabt. Also war auch wieder, das war innerhalb von ein paar Stunden war das Netz aufgebaut. Also da hat man auch wieder, die Flexibilität hat sich da wieder gezeigt. Allerdings natürlich immer nur in Kombination mit Leuten mitmachen. Also wir hatten zum Beispiel die Gaststätte von der Brezen, die haben auch gesagt, ja, sofort sind wir dabei. Wir hatten einige Gaststätten und Cafés, die wo gerade mit Außenterrasse waren wir super, okay, die beiden Outdoor-Knoten an die Außenterrasse, den einen innen an den eigentlichen Router anschließen, fertig. Wenn die Leute mitmachen, ist das, funktioniert sowas immer sehr gut.
Genau. Also wenn man offene Türen einrennt, dann ist es natürlich immer am allerschönsten, weil dann funktioniert es am einfachsten. Diese Situation, dass wir zu viele Knoten in einem großen Netz hatten, war zu dem Zeitpunkt leider auch noch nicht ganz gelöst. Und im Endeffekt war dann der einzige Weg, und im Endeffekt auch der richtige Weg, dass wir dann das Netz logisch aufgesplittet haben. Also wir haben relativ viele Knoten auch im Münchner Umland. Also das ging teilweise bis nach Garmisch-Partenkirchen runter oder hoch bis, keine Ahnung, Landshut. Also
gut verstreut
auf der Karte. Das war auch kein Problem für uns, das ist auch kein Problem für uns, das wollen wir auch, weil wir uns eigentlich auch auf die Fahnen geschrieben haben, dass wir für eben so Dörfer oder kleinere Städte, die vielleicht noch nicht so im Kreuz haben, auch technisch oder auch personell, irgendwie eine Community zu gründen, dass wir da der Steigbügelhalter sind und einfach unsere Technik, unser Backend auch zur Verfügung stellen und sich auch jeder gern die Freifunk München Firma installieren kann. Aber im Endeffekt hat es dann ein bisschen Überhand genommen, sagen wir mal, also momentan jetzt so eher 50-50. Okay, so haben wir eben dann eine Aufteilung wahrgenommen, dass innerhalb des Münchner Autobahnrings ein Segment ist sozusagen und alles, was außerhalb ist. Genau.
Genau, und für die Leute, die uns sozusagen jetzt im Freifunk München Podcast Feed hören, Gauting ist natürlich außerhalb des Rings und damit leider nicht mehr im Kerngebiet, sondern jetzt im Umlandnetz.
Genau, aber das hat eben zur Folge, dass die zu dem Zeitpunkt knapp 900 Knoten ziemlich genau 50-50 dann aufteilt werden.
Also es haben beide was davon, sozusagen haben jetzt zwei kleinere Netze mit jeweils 400, 450 Knoten und für beide Seiten läuft es quasi besser wieder und das muss man auch nochmal sagen, also es sind zwei gleichwertige Netze, es ist jetzt nicht so, es gäbe hier nur ein Münchner Kernnetz, die hier super QoS haben und so und Münchner Umland muss langsam fernsehen. Nee, also
aus Nutzersicht ändert sich eigentlich gar nichts dadurch und aus Knotenbetreibersicht, solange man ihn schon betreibt gar nicht, auch eigentlich nichts. Nur wenn jemand einen neuen Knoten ausstellt, hat man jetzt in der Konfiguration am Anfang ein Auswahlfeld mehr drin, wo man dann eben sagen muss, was man ist, ob man jetzt in München oder außerhalb München ist. Ansonsten ändert sich technisch eigentlich fast nichts. Es ist nur so, dass die beiden Netze nicht mehr über Funk miteinander meshen können. Deswegen ist der Autobahnring auch recht praktisch, weil es kommt selten vor, dass auf der einen Seite ein Knoten ist, auf der anderen Seite, genau, und die per Funk miteinander meshen. Das ist der einzige Nachteil, der dadurch eigentlich entsteht, aber die Vorteile, die durch diesen Netzsplit jetzt kommen, sind überwiegend auf jeden Fall.
Also sie meshen ja nicht automatisch, also nicht mehr automatisch. Genau. Also manuell, wer eine Brücke bauen will, das ist sicher irgendwie möglich. Mhm. Genau. Genau. So, und jetzt ist Oktober.
Ja.
Jetzt haben wir fast 1000 Knoten, um die Zahl mal in den Mund zu nehmen. Also es sind irgendwie gerade 170 oder irgendwie sowas. Heute wir haben stetig, glaube ich, um die 1800 Clients.
Ja.
Glaube ich.
Ja, um die.
Genau. Riesig. Ich glaube, wir haben jetzt dann die größte Community in Deutschland. Also es gibt Freifunk Möhne, aber das ist ja eine Meta-Community. Also das ist ja keine Stadt. Und die splitten sich, glaube ich, jetzt auch aus Performance-Gründen.
Ja, das haben sie schon hinter sich. Ich glaube, es sind schon vier Einzelteile.
Also sagen wir so, wenn wir unser Umland mit reinnehmen, ist auch ein bisschen Cheating, sind wir die größte. Ich weiß nicht, kann man sich was drauf einbilden oder auch nicht, aber auf jeden Fall zeigt es halt, dass das einfach ein Thema ist, das den Nerv der Zeit trifft oder den Nerv der Leute. Und wo es eben auch noch ein bisschen Motivation gibt, da noch weiterzumachen, weil das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Nee, auf gar keinen Fall. Und wenn man sich die Wachstumszahlen anschaut, ich meine, wir sind im August, haben wir 700 Knoten gehabt, jetzt haben wir Oktober und sind schon bei 1000 angelangt fast. Also das ist schon ein ziemlich krasses Wachstum eigentlich und das wird auch in dem Maße weitergehen, denke ich.
Ja, genau. Man kann jetzt natürlich Prognosen abgeben. Wir können ja mal sagen, jeder darf eine Knotenanzahl sagen und dann treffen wir uns in einem Jahr nochmal, machen wir nochmal einen Jahresrückblick und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Enz hat, glaube ich, vor der Sendung schon mal ganz kurz 2000
gesagt. Ich sag jetzt mal 2000, weil es doch relativ in die Ahnung nach oben geht bis jetzt. Man hat natürlich überhaupt keine Ahnung, was passiert. Also es kann irgendwas Politisches plötzlich sein, dass sich irgendwas ändert. Es kann technisch sein, was sich was ändert. Ja. Oder sonst irgendwas. Aber wenn es so weiterläuft wie bis jetzt, sage ich 2000.
Sagen wir so, die bloße Knotenanzahl ist ja jetzt nicht der letztendliche Faktor. Ne? Es ist zwar ein Indikator dafür, wie dicht vermascht, sagen wir mal, eine Stadt ist, aber im Endeffekt kann es ja auch eine Zahl sein, die nicht so viel aussagt. Wir wollen natürlich auf irgendwas hinarbeiten. Ne? Also wir wollen natürlich, dass unser Netz noch stabiler wird. Also da arbeiten die Jungs ja auch stetig dran, dass man da ein bisschen Technologiewechsel macht, auf was besser skaliert mit so vielen Chrome-Betreibern. Und andererseits haben wir politisch oder einfach auch organisatorisch noch einiges zu tun. Und rein vom Freifunk-Gedanken, also Dezentralität, offenes Netz, Unabhängigkeit, gibt es natürlich auch noch einiges. Also irgendwie Backbone, Netz aufbauen, einfach unabhängig werden von irgendwelcher Infrastruktur.
Das kurz Info wegen Backbone-Netz, also Backbone-Funknetz, was quasi bedeutet, man hat meistens immer so kleine Freifunkinseln, irgendwie ein Wohnblock oder irgendwie ein paar Cafés, wo in der Nähe sind, das sind so kleine Inseln, die zwar miteinander per Funk vermescht sind. Allerdings haben die dann quasi nur in Anführungsstrichen den Uplink über eine DSL-Leitung zu den Gateways und das Ziel von dem Funk-Backbone-Netz ist quasi auch, diese einzelnen Inseln über 5 GHz Funkstrecken miteinander zu verbinden, um dann komplett unabhängig zu werden.
So ähnlich wie es eben jetzt heute in Gauting schon ist.
Genau.
Nach Möglichkeit.
Ja.
Wobei in Gauting das ja über so viel gehört.
Ja, genau.
Ja.
Gut, Gauting ist jetzt nicht groß genug, als dass man das brauchen wird, aber in München, wie vorhin schon gesagt worden ist.
Genau, dafür wäre zum Beispiel wichtig, dass man zum Beispiel vielleicht braucht man eben hohe Gebäude für oder Türme, keine Ahnung.
Einfach eine Sichtverbindung und das ist halt in der Stadt ein bisschen schwieriger.
Genau, gerade wenn München relativ flach ist. Aber wenn man irgendwie das als Verein bleibt wirklich und Unterstützung von der Stadt oder von der Kirche bekommen, dass man auf Kirchtürme oder irgendwelche hohen städtischen Gebäude kommt, das ist dann auch noch so ein nächster Schritt, der gemacht werden muss.
Gut, da arbeiten wir jetzt schon dran ein bisschen. Aber das ist auch natürlich ein Vorgang, der ist nicht in wenigen Wochen abgeschlossen.
Oh.
Genau.
Auf jeden Fall macht es immer noch Spaß.
Es macht immer noch Spaß, es ist immer noch viel Arbeit, also es füllt die Freizeit ganz gut aus, wenn man nicht aufpasst. Nein, es ist wirklich, also wie gesagt, man trifft auch immer auf diversen Events dann natürlich auch die Leute aus anderen Communities und tauscht sich da aus. Und es ist einfach cool, wie man dann mit einem gemeinsamen Ziel an verschiedenen Orten mit verschiedenen Konzepten auf irgendwas hinarbeitet. Und ja, also vielleicht nochmal der Hinweis, immer im letzten Mittwoch im Monat im Chaos Computer Club München, Straße 41 um 20 Uhr.
Genau.
Treffen wir uns, ist öffentlicher Infoabend. Wer sich noch nicht so auskennt oder was erklärt haben will, kann gerne vorbeikommen. Ansonsten www.freifunk-münchen.de gibt es alle Infos, Knotenkarte, Firmware-Download. Ja, wir helfen gern weiter.
Jo.
Ja, bis zum nächsten Mal, entweder hier im Podcast oder halt auf UKW oder DRB Plus.
Stimmt, DRB Plus. Müssen
wir auch oder tatsächlich haben. Mal an einem Freifunktreffen vor Ort.
Genau.
Das sowieso, ja.
Oder halt im Internet. Es gibt so unter Kontakt auch so eine Möglichkeit, wo man direkt per Chat mit uns in Verbindung treten kann.
Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Ole, Andi und Chris.
Und Ernst.
Auf Wiederhören. Ganz kurz noch.
Hast du noch einen Witz?
Nee. Also man muss natürlich sagen, das Chaosradio auch neben Freifunk München am letzten Mittwoch im Monat ist natürlich immer am zweiten Dienstag im Monat immer unser großes Public-Treffen vom Chaos Computer Club. Wer da mal unabhängig von Freifunk vorbeischauen möchte.
Oder halt jeden Dienstag.
Oder jeden Dienstag einfach so mal vorbeischauen. Aber da ist dann kein großes Treffen. Aber Dienstag ist immer offen. Okay, ja, aber jetzt endgültig auf Wiederhören. Und bis zum nächsten Monat. Ciao.
Tschüss.
Ciao.